Auf Wiederhören.
Ja, willkommen zurück bei einer neuen Folge auf Wiederhören. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Schön, dass wir auch wieder beisammen sind. Diesmal nicht wie das letzte Mal in Person, sondern wieder digital, getrennt voneinander. Aber trotzdem, wie immer bei mir, der liebe Jan. Hallo Jan.
Ja, hi, moin. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Ich freue mich auf die neue Folge. Und vielleicht mache ich das direkt mal. Wir haben nämlich wahnsinnig coole Feedbacks bekommen. Wir waren ja, Mareike, du hast es gerade gesagt, letzte Woche in Schöneberg unterwegs. Und Spoiler-Alarm, es wird auch nicht die letzte Route sein, wo wir zusammen Podcast aufgezeichnet haben und unterwegs waren. Und zwei Ergänzungen tatsächlich noch. Und einmal, da waren wir uns nicht so hundertprozentig sicher, wie das gerade in Corona ist. Der Partner Lindy Yoga Store, den gibt es ja jetzt leider nicht mehr in Schöneberg. Aber im Prenzlauer Berg, da ist der nämlich schon vor Ort zu finden und hat auch geöffnet an der Stargarder Straße 62 und ist natürlich auch online für euch verfügbar. Und das ist auch vielleicht noch ein cooles Anliegen, unser Partner Björn Swanson, da waren wir ja auch letzte Woche und haben uns da noch mal ein bisschen die Speisekarte angeguckt und Reiko und ich haben noch ein bisschen geschwärmt, was man da essen kann. Und er war ja auch schon im Podcast bei uns zu Gast. Und jetzt ist er zu Gast bei Vox, bei Kitchen Impossible. Am kommenden Sonntag um 20.15 Uhr könnt ihr da euch das Ganze bei Vox im TV angucken oder eben streamen, wann auch immer ihr Lust habt, eben auch ab kommendem Sonntag. Und ich glaube, das lohnt sich da reinzuschauen, oder? Mareike, was denkst du?
Ja, ich gehe mal stark davon aus. Ich meine, der liebe Björn ist ja auch nicht auf den Mund gefallen. Ich glaube, gerade in Kombination mit Tim Melzer kann das sehr unterhaltsam werden. Ich glaube auch, da werden die ein oder anderen harten Worte fliegen, aber ich glaube, das macht es dann eher spannend. Also wir gucken mal und auch die Empfehlung an euch. Ihr könnt euch Björn bei uns im Podcast auch gerne anhören. Wir haben ja da unsere Trilogie rund um das Thema Nachhaltigkeit in der Küche bei uns.
Genau.
Aber jetzt mal rein in die neue Folge mit einem ganz besonderen Gast. Wenn man bedenkt, wo meine Wurzeln sind, aber auch der Firma Panup, also die Wurzeln, einmal meine Wurzeln und die von Panup, und damit auch dieses Podcast, also quasi der Kreis fängt an, sich ein bisschen zu schließen. Wir sind wieder in der Eventbranche und wir haben meine Namensvetterin zu Gast, die bei R-Kongress schon lange Jahre ist und da als Nachhaltigkeitsexpertin sich um Nachhaltigkeit in der Eventbranche kümmert. Hallo, liebe Mareike.
Hallo, vielen Dank für die Einladung.
Sehr gerne, sehr schön, dass du es zu uns geschafft hast. Heute digital, aber immerhin. Wir fangen wieder mit unserer klassischen Frage an, die wir in letzter Zeit, habe ich das Gefühl, so ein bisschen vernachlässigt haben auch. Und zwar, Mareike, was ist Nachhaltigkeit für dich?
Ja, Nachhaltigkeit ist natürlich ein großer Begriff. Für mich ist es vor allem das Bewusstsein, dass wir einfach die Verantwortung tragen für die nachkommenden Generationen und dass wir natürlich vor allem Ressourcen schon, also da mit unseren Ressourcen, die wir verbrauchen, auch quasi die sinnvoll ersetzen und im Beruflichen natürlich insbesondere die natürlichen Ressourcen, aber auch die personellen. Und was auch immer noch wichtig ist bei Nachhaltigkeit für mich ist, dass es zum einen nicht perfekt sein muss. Also wir brauchen irgendwie nicht 3% der Bevölkerung, die 100% geben, sondern wir brauchen irgendwie 80%, die dann immer weiter Schritte gehen in Richtung Nachhaltigkeit und vielleicht dann 50%, ne, ihr Handeln ändern. Und ich denke auch immer, Nachhaltigkeit ist immer ein Prozess und der wächst, wie gesagt, mit jedem kleinen Schritt und jeder noch so kleine Schritt ist auch wichtig in diese Richtung.
Ja, sehr, sehr spannend und sehr richtig, was du da sagst. Das deckt sich ja eigentlich auch mit dem, was hier so ein bisschen bei Auf Wiederhören und Kiezchecker durchaus unsere Philosophie ist. Also wirklich die Menge an Leuten abholen und nicht ganz nischig sein, um eben mehr zu erreichen und dann mehr zu bewegen. Vielleicht noch mal ganz kurz zu MR-Kongress. Die meisten werden es ja nicht kennen und damit gehe ich mal davon aus, fast alle, die jetzt diesen Podcast hören, bis auf die hier Anwesenden. Marc ist nämlich auch wieder da, der hört fleißig zu und wird natürlich nachher noch mit seinem Partner Telegram am Start sein. Genau, was macht MR-Kongress und was ist da deine Rolle? Also abgesehen davon, dass du dich natürlich um das Thema Nachhaltigkeit kümmerst.
Genau, also wir sind eine Eventagentur, mittlerweile seit fast 30 Jahren am Markt und wir kümmern uns quasi um alles, was Incentives, Meetings, Conventions anbelangt, also wirklich jegliche Art von Veranstaltungen und das eben in Berlin, aber auch deutschlandweit bis weltweit. Also wir sind überall vertreten und ja, wir haben ein Team am Start, was das natürlich mit sehr viel Leidenschaft macht. Und wie wir alle wissen, die letzten 2 Jahre war das natürlich nicht ganz so einfach, aber genau diese Zeit haben wir eben genutzt, um uns nachhaltig aufzustellen und uns auch als Agentur nachhaltig zu zertifizieren. Und ich denke, das ist auf jeden Fall ein sehr, sehr wichtiger Schritt, ja, der auch einfach zukunftsweisend ist und den wir hoffen, jetzt immer mehr natürlich wieder in die Realität umsetzen zu können, mit vielen tollen Events. Genau.
Ja, das ist ein guter Punkt, weil auch, dass du sagst, dass im Air-Kongress da die Corona-Zeit genutzt hat, um sich da neu zu finden und zu sagen, okay, wir richten uns jetzt auf das Thema Nachhaltigkeit aus und gerade du bildest dich da eben auch in die Richtung weiter, weil ich glaube, klar, die Leute wissen auch, Veranstaltungsbranche nicht so gut während Corona, aber wie gravierend das halt wirklich ist, wenn man nicht in der Branche ist, hat man das ja auch gar nicht so auf dem Schirm, was du ja auch sagst, wie dass einem da so die Hände gebunden sind und dass Veranstaltungen ja auch nicht nur Konzerte und sowas bedeuten, sondern was für ein großer Rattenschwanz da einfach auch dranhängt an der Eventbranche.
Ja, richtig, genau, Mareike. Da sind ja wirklich so viele Leistungsträger auch involviert und so viele Menschen, die es einfach betrifft, ne? Und wir haben, ich glaube, wirklich Gutes daran getan. Es ist natürlich auch wirklich so, man muss ehrlicherweise sagen, im normalen Agenturgeschehen ist das Thema eben leider immer so ein bisschen hinten angestellt worden. Aber jetzt war eben genau die richtige Zeit, um das anzugehen. Und das ist auch wirklich so einfach auch schon aus dem Privaten heraus von mir eine Passion und brenne da wirklich für das Thema und es hat mir wahnsinnig viel Spaß, es umzusetzen. Also ich habe wirklich quasi den ganzen Zertifizierungsprozess eben auch mit federführend betreut und wir haben quasi diesen Partnerprogramm, was von Visit Berlin aufgesetzt ist, eben vom Stadtmarketing und wir haben da einen großen Kriterienkatalog bearbeitet von 62 Kriterien und haben das eben. Also das ist nach dem Global Reporting Initiative angelehnt, also nach einem wirklich anerkannten Rahmenwerk und haben da eben für unser Unternehmen quasi die Kriterien bearbeitet und haben dann eben unsere Nachhaltigkeitsleistungen damit herausgestellt und haben festgestellt auch, dass wir ganz viele Sachen schon gut umgesetzt haben. Und es geht auch natürlich viel darum, dass man das dann nochmal verschriftlicht und das eben auch einfach als Richtlinie umsetzt. Und wir haben natürlich auch viele neue Sachen umgesetzt. Also gerade was zum Beispiel Mobilität angeht, ist natürlich im Eventbereich ein wichtiges Thema. Unsere Geschäftsreisen, dass wir einfach sagen, wir haben eben mal geschaut, wie viel CO2 haben wir wirklich ausgestoßen. Insbesondere in den Jahren vor Corona war das natürlich eine Zahl, die da eher maßgeblich war. Und haben da jetzt daraus ableitend eben ein Konzept erstellt, zu sagen, okay, innerdeutsch wird aber nicht mehr geflogen. Es gibt da wirklich sehr, sehr viele Sachen, die man einfach dann auf einer einfachen Basis umsetzen kann.
Also meine persönliche Einschätzung war das auch. Die Eventbranche war gar nicht so nachhaltig, beziehungsweise hatte das nie so richtig auf dem Schirm. Sei es, was
Genau, richtig.
Einwegverpackungen angeht, bei Kongressen, glaube ich, sogar noch mal viel stärker als und bei Messen viel stärker noch mal als bei Events. Da kam es natürlich doch an, was ist das für ein Event oder für ein Festival, ein Konzert. Da gab es natürlich teilweise schon erste Ansätze, aber so groß war das halt eben nicht auf dem Schirm. Du hast gerade gesagt, deine eigene Passion. Wie waren so die ersten Schritte dann? Also bist du dann hingegangen, hast gesagt, werden wir mal nachhaltig und hast dann recherchiert oder wie hat das angefangen?
Nicht ganz, aber das war so ein bisschen eben, wie ich schon gesagt habe, das Thema war schon in unserer Agentur, ne? Also es hat sich da auch schon mal ein Team mit befasst sozusagen, weil diese Zertifizierung auch eben was ist, was das Berlin Convention Büro schon länger anbietet. Und dann, ja, es war so ein bisschen Zufall, glaube ich, aber es war eben auch genau am richtigen Punkt dann bei mir. Weil, wie gesagt, ich da auch so im Privaten schon viele Ansatzpunkte habe, die ich schon lange lebe. Und genau von daher war das einfach jetzt der richtige Zeitpunkt. Und ich denke eben auch, wie du schon gesagt hast, Jan, die Branche ist sehr, sehr ressourcenintensiv und ich glaube, sie ist sich dessen nicht so richtig bewusst. Und das Thema ist wirklich noch so ein bisschen hinten runtergefallen und war jetzt nicht so präsent, wie es vielleicht schon in anderen Branchen, wie zum Beispiel jetzt im Lebensmittelbereich ist oder so, ne, wo es dann schon viel mehr eben auch in der Allgemeinheit angekommen ist. Und ich denke trotzdem, es wird jetzt also der Zukunft wird es auf jeden Fall sehr, sehr viel mehr nachgefragt. Man sieht es eben auch, weil die größeren Unternehmen ja auch eine CSR-Berichtslinie, quasi eine Verpflichtung dazu haben, das zu berichten und dann eben auch ihre Leistungsträger nach Nachhaltigkeitskriterien auswählen müssen. Und da kommen natürlich dann wir ins Spiel, dass wir sagen können, wir haben uns schon mal intern beleuchtet und haben eben unser Nachhaltigkeitsengagement quasi nachgewiesen, ne? Auch mit einer Zertifizierung und machen das natürlich aber auch. Für uns ist ja die Schwierigkeit als Dienstleistungsunternehmen, dass wir natürlich auf unsere Lieferkette schauen müssen, ne? Und wir müssen quasi gucken, was machen denn unsere Partner überhaupt. Und da ist ja bei uns quasi eher das, die Herausforderung, dass wir schauen müssen, mit wem arbeiten wir zusammen, weil nur dann können wir natürlich nachhaltig sein, ne? Wenn wir auch unsere Partner nach den Kriterien wählen.
Diese Folge auf Wiederhören wird präsentiert von unserem Partner Winterfeld Schokoladen. Der Ausgangspunkt und Namensgeber der Schokoladenwelt befindet sich direkt am Winterfeldplatz in Berlin-Schöneberg in einer alten Apotheke. Die Gründerzeitapotheke stammt aus dem Jahr 1892 und bietet mit all ihren Schubladen und Schränkchen die ideale Heimat für Schokoladen und Pralinen. Neben hochwertigen Schokoladen bietet Winterfeld in einem kleinen Kaffeebereich hervorragenden Kaffee, viele leckere Trinkschokoladen, die absolut gar nichts mit dem üblichen Gastronomie-Kakao zu tun haben, frische Kuchen, gute Säfte und auch sonst noch viele leckere, ehrliche Produkte in saisonaler Abhängigkeit. Für Nicht-Berliner gibt es einen Online-Shop unter www.winterfeld-schokoladen.de. Und passend zum Valentinsmonat Februar haben wir von Kiezchecker gemeinsam mit Winterfeld ein Geschenk für alle Berliner. Mit dem Code Kiezchecker bekommt ihr in jeder Filiale einen Gutschein von 14% auf das gesamte Sortiment. Und das noch bis Ende Februar. Und damit die Kiezchecker, die nicht ohne weiteres einfach nach Berlin fahren können, auch etwas von unserer Valentinsaktion haben, verlosen wir eine exklusive Winterfeld-Valentinsbox. Schaut dazu auf unserem Kiezchecker Instagram-Kanal vorbei oder schreibt uns eine E-Mail und beantwortet die folgende Frage. Was ist eure liebste schokoladige Sünde? Egal ob Kakao, Schokokuchen oder Sachertorte, jede Antwort hat die Chance zu gewinnen. Vielleicht macht ihr jemandem mit bester nachhaltiger Schokolade aus Berlin eine kleine Freude zum Valentinstag. Alle wichtigen Links findet ihr wie immer in unseren Shownotes und jetzt noch viel Spaß mit der weiteren Folge.
Ja, ihr seid da ja auch eher dann das Medium und deswegen ist da bei euch die interne Nachhaltigkeit natürlich auch wichtig, aber es ist ja auch so ähnlich wie bei Kiezchecker. Ihr seid ja auch die Plattform sozusagen, um das Event zusammenzustellen. Ihr seid ja quasi der Puzzler, der mit den Puzzleteilen ein Event zusammenstückelt und dann guckt, okay, wie können wir das so nachhaltig wie möglich machen und dann eben mit nachhaltigen Partnern arbeitet. Wie sind da deine Erfahrungen? Also du hast dich da ja jetzt intensivst mit beschäftigt und auch nachhaltige Partner registriert und nachhaltige Dienstleister. Jan, man hört dich trinken.
Das ist so okay. Das haben wir doch gesagt, das machen wir doch jetzt so.
Sehr authentisch hier.
Ja, natürlich.
Ich glaube, ich übernehme mal an den Punkt. Es ist halt so, dass wir, also genau richtig, wie du sagst, es ist halt, liegt natürlich daran, dass wir unsere Partner danach auswählen. Und wir haben das zum einen so gemacht, dass wir eine Checkliste entworfen haben. Die schicken wir jetzt quasi an all unsere Partner und Dienstleister, mit denen wir zusammenarbeiten. Und da können die dann im ganz Schnellverfahren quasi anklicken, was machen sie schon oder sind sie vielleicht schon zertifiziert, eben auch wieder intern geschaut und extern im Unternehmen. Und wo, ne, man sieht dann einfach am Ende so die Nachhaltigkeitsleistung, also ist es einfach ein Thema, was präsent ist. Und das ist eine Sache, die wir machen, damit wir dann einfach eine Übersicht bekommen und diese Partner wachsen auch immer mehr. Unsere Sustainable Preferred Partner nennen wir die eben dann. Und dann gibt es natürlich das Netzwerk von Visit Berlin, was ich angesprochen habe, wo wir auch gelistet sind. Da sind jetzt auch schon über 40 Leistungsträger in Berlin. Da gucken wir natürlich auch und da weiß man einfach, was man hat quasi. Man hat den gleichen Prozess durchlaufen und man weiß, nach welchen Kriterien bewertet wurde. Das kann man dann sehr gut einschätzen. Das ist natürlich auch viel. Im Catering ist das zum Beispiel ein großes Thema, ne, bei Locations. Agenturen kommen jetzt erst so nach und nach. Und bei Hotels ist es auch so, da gibt's ja oft auch noch andere Zertifizierungen, die, also international sogar. Und da kann man auch zum Beispiel nach einem Veggie-Hotel oder Green Sign und da gibt es sehr, sehr viele. Also es gibt eben leider, das ist auch so ein bisschen noch eine Herausforderung, noch keine einheitliche Zertifizierung in dem ganzen Eventbereich. Man muss sich das so ein bisschen zusammenstückeln. Und genau, das ist so unsere Herangehensweise. Es gibt auch noch andere Leute in der Branche, die da Vorreiter sind. Stefan Lohmann, der hat ein Sustainable Event Solutions gegründet. Das ist quasi auch eine Plattform, wo man schauen kann, was gibt es für nachhaltige Dienstleister. Also an diesen Sachen orientiert man sich dann eben und es geht da, wie gesagt, auch immer schon mehr in der Branche und man filtert dann relativ schnell heraus, wer dann vielleicht noch nicht so weit ist oder wer da wirklich noch so ein bisschen sagt, na ja, das ist nur ein Trend und es wird nicht bleiben. Aber genau die Partner werden die wahrscheinlich dann, also glaube ich, die auf der Strecke bleiben werden, weil die...
Ja, die finden ja, sich dann untereinander. Ja,
ja vielleicht, ja. Aber es ist, genau, die werden definitiv sehen, dass es nicht nur ein Trend ist, sondern dass es eindeutig die Zukunft ist.
Ja, hundertprozentig, genau. Ich glaube, daran ganz gut anknüpfen, was ich mir jetzt hier noch aufgeschrieben habe, bevor wir vielleicht auch nochmal reingehen, was für Schritte man dann vielleicht auch durchlaufen muss, um so eine Zertifizierung zu bekommen. Gab es, weil du hattest es gerade schon selber angesprochen, Catering, das ist ja fast schon das Erste, was einem einfällt, wenn man jetzt in Nachhaltigkeit in der Eventbranche denkt, ja, also vom Catering, die Einwegteller, das Geschirr, die Verpackung, was auch immer. Gab es dann andere Bereiche, wenn man sich jetzt so ein Event zusammenpuzzelt, Mareike, wie du es gerade so schön vorhin gesagt hast, wo es noch gerade ein bisschen schwerer ist in dem Bereich? Oder merkst du, dass das jetzt quasi alle Bereiche, die du sozusagen für das Puzzle-Ergebnis Event brauchst, mitlaufen?
Nee, genau, noch nichts. Also klar, es gibt eben Bereiche, die sind da schon, wie du sagst, so eher Vorreiter, ne? Oder die ist vielleicht in der Umsetzung auch ein bisschen einfacher. Wo es noch problematisch ist, würde ich sagen, sind quasi die ganzen Transfer-Sachen. Also wenn ich jetzt einen Bus habe, wenn ich eine große Gruppe habe von 400 Personen, dann kann ich die jetzt nicht im Einzelbereich, so im Limousinenbereich, Van-Bereich, da haben wir schon einen Partner, die stellen jetzt auch in den nächsten 12 Monaten komplett auf E-Mobilität um. Also da ist es nicht so problematisch, bei den großen Bussen eher noch. Ne? Also da haben wir jetzt auch gerade letztens, habe ich mit einem Partner gesprochen, man versucht es schon, aber das hat einfach noch nicht die Reichweite bei den großen Bussen und da ist man noch so ein bisschen einfach darauf angewiesen, auf das Verkehrsmittel. Wobei, wenn wir natürlich ein Event in Berlin stattfinden lassen, dann können wir sagen, okay, denk doch mal drüber nach, wie wäre es denn mal mit einer alternativen Transfer vom Hotel zum Restaurant, zum Beispiel mit E-Bikes oder einfach auch mal ÖPNV oder, ne, also man kann auch zu Fuß gehen. Es gibt da gibt es natürlich mehr Möglichkeiten noch in der Stadt, wenn man nicht so eine großen Distanzen hat. Also da auf jeden Fall. Ich denke, wie gesagt, der ganze Mobilitätsbereich ist natürlich auch sehr, sehr wichtig. Da kommt unser ökologischer Fußabdruck her und da, ne, es ist einfach so auch groß, die größte Stellschraube, sag ich mal, wenn man jetzt an die CO2-Emissionen schaut. Genau, also ich denke, da ist auf jeden Fall bei den Hotels, wie gesagt, denke ich, die sind auch schon, da gibt es sehr, sehr viel auch zu tun, ne? Und da kann man auch, da sind auch die Hotels, denke ich, auch schon gut dabei. Bei den ganzen Aktivitäten so, das ist auch alles so umkommen, dass man sagt so, hey, gerade in Berlin, man hat halt so viele Startups, die im Bereich Nachhaltigkeit arbeiten, da kann man schon viele coole Touren machen, zum Beispiel der Euref Campus bietet ja da Sachen an. Das wird aber sich noch, also da gibt es noch sehr, sehr viel Potenzial, denke ich, dass man da noch mehr so bei den Aktivitäten schauen kann, dass man nachhaltige Sachen findet. 24 wird ja auch der Food Campus eröffnet in Berlin. Ich denke, das wird auch, also es ist ja ein riesiges Gelände, auch mit so Food Labs und ganz vielen tollen Dingen, Urban Gardening und so weiter. Da gibt sich auch viele spannende Sachen dann zu entdecken für Gruppen.
Ich glaube, es ist auch ein guter Einblick für Leute, die sich mit der Branche nicht so auskennen, was da eben auch von Rattenschwanz dahinter hängt, was du auch gesagt hast, jetzt Stichwort Transfer, dass du ja auch gucken musst, wie die Leute von A nach B, wenn man da an Nachhaltigkeit denkt, dass du dann sagst, okay, vielleicht mache ich nicht einen Teil in in der einen Ecke der Stadt und mache dann den anderen Teil ganz woanders, dass du halt wirklich auf bestimmte Verkehrsmittel angewiesen bist, sondern das eben auch alles so auszurichten, dass man da bestimmte Fortbewegungsmittel auch benutzen kann. Also wie gesagt, dieses Gesamtplanungskonzept. Ich glaube, was du auch am Anfang schon gesagt hast, das Wichtige ist der Gedanke dahinter, dass man immer im Hinterkopf hat, so nachhaltig wie möglich zu handeln oder zu planen sozusagen, weil es ja eben aus so vielen kleinen Einzelschritten besteht, so eine Veranstaltung zu planen, oder?
Genau, richtig. Und auch was du sagst, eben gerade, dass man diese kurzen Wege beachtet, dass man vielleicht auch mal sagt, hey, man kann aber auch ein tolles Gala-Dinner im Hotel machen. Dann spart man natürlich auch wieder einen Transfer. Man kann auch den Kunden dahingehend beraten, dass man sagt, schaut erstmal auf eure Anreise. Wenn ihr aus Deutschland seid, dann gibt es tolle Deutsche Bahn-Veranstaltungsticket, mit dem ihr super günstig kommt. Und gerade wie gesagt, in Ballungsräumen ist es natürlich super easy. Also wie Berlin bietet so einen guten Nahverkehr an, dass das auch problemlos umzusetzen ist.
Ja, das denke ich auch. Und da ist dann halt auch wichtig zu sagen, okay, ja, die Transferlösung eben halt, wenn es dann mal nicht der Ballungsraum ist und nicht die Großstadt, dass man da entsprechende Lösungen findet. Aber ich glaube, da wird es schon die ein oder anderen Unternehmen geben. Mir fallen jetzt ein paar ein, die ich jetzt hier nicht nennen will, die da schon dran basteln, eben genau an diese Geschichte. Unser Partner Flixbus zum Beispiel bastelt ja auch an den neuen Buslösungen beispielsweise bereit. Das haben wir ja letztes Jahr auch schon erfahren, was E-Busse angeht, aber auch was Wasserstoffbusse angeht. Also von daher, da kommen ja sozusagen diese Unternehmen halt auch wieder und viele andere natürlich werden danach ziehen und das eben adaptieren oder verbessern. Wie lief das ab, diese Zertifizierung? Also stelle ich mir das vor wie ein Schulunterricht mit Klausur oder wo musstest du da durch?
Nee, es war tatsächlich alles in Eigenregie und man bekommt diesen Kriterienkatalog mit diesen 62 Kriterien und der ist dann wiederum in Unterkriterien geteilt. Also es geht um die großen, also man sagt ja mal, Nachhaltigkeit ist so in diese drei Dimensionen geteilt, ne, ökologisch, ökonomisch und soziale Kriterien. Und da gab es aber auch noch das Handlungsfeld Governance with Compliance. Also das war eben auf diese ganzen Sachen ausgerichtet, dass man eben auch schaut, macht man eine Risikoanalyse. Das habe ich dann eben zum Beispiel gemacht und eine Compliance-Richtlinie für das Unternehmen, auch eine Schulung entsprechend für alle Mitarbeiter. Und dann geht man quasi wirklich alle Kriterien durch und fährt sich dann die Dokumente dazu an, dass wir eben auch wirklich auf dem Papier eine Nachhaltigkeitsstrategie haben und dass wir natürlich entsprechend auf der Website implementiert haben. Und dann gibt es eben eine Richtlinie für, eine ökologische Richtlinie fürs Büro zum Beispiel. Ne? Wie gehen wir mit Papierverbrauch um? Da gab es natürlich auch dann am Ende, also quasi am Anfang steht ja, dass man sich auch dann Ziele setzt und schaut, mit welchen Maßnahmen kann man die umsetzen. Und so kam es zum Beispiel, dass wir gesagt haben, wir arbeiten völlig papierlos und sind da jetzt schon auf einem guten Schritt. Das quasi, wir sind jetzt so bei 80%. Das haben wir eben gemacht dadurch, dass wir schon sehr gut Digitalstrukturen aufgebaut haben, auch schon vor Corona, was natürlich dann auch uns zugute kam, durch das Homeoffice. Und es gibt ganz viele solche Geschichten. Man schaut eben auch im sozialen Bereich natürlich auf die Mitarbeiter, Mitarbeiterförderung, was kann man an Weiterbildung anbieten. Also es gibt da wirklich, am Ende ist es halt wirklich ein großes, also viele, viele Dokumente, die das belegen, weil es ist ja schon so, dass man im Unternehmen immer ganz viel, ist ja gelebt, quasi gelebte Konzepte, die man hat. Ja. Für diese Zertifizierung war es natürlich aber wichtig, die zu verschriftlichen. Genau, und so bin ich da quasi durch und es hat ja ungefähr so 6-7 Monate schon gedauert, dann, ehe man das alles zusammen hatte. Berlin bietet da aber auch eine gute Lösung an, dass sie so Workshops haben von externen, die man wahrnehmen kann, auch so Meetups, wo man sie austauschen kann. Und genau, das habe ich natürlich dann auch immer gern genutzt. Und am Ende steht der Audit und dann kommt eben dann externe Beratungsunternehmen und ja, checkt dann quasi alles, was man da so geschrieben hat und wie das dann auch in der Realität quasi im Unternehmen aussieht, wie es gelebt wird. Und ja, dann bekommt man diese Zertifizierung, die ist in verschiedenen Leveln eingeteilt. Und wir haben jetzt dann tatsächlich den High Performer geschafft. Also das ist das zweithöchste Level, was man erreichen kann. Und nächstes Jahr wird es, also jetzt in diesem Jahr, im September war das ja in 21, dann wird es nach einem Jahr, gibt es quasi so ein Re-Audit, wo dann geschaut wird, okay, arbeiten wir wirklich an unseren Zielen? Und nach 2 Jahren kann man dann eben quasi nochmal gibt es einen komplett neuen Audit nochmal.
Da merkt man aber auch wirklich mal, was dahinter steckt, was wir auch vorhin schon mal hatten. So als Otto-Normalverbraucher hat man da ja auch gar nicht so den Einblick, was das bedeutet, was du dann auch nachweisen musst, was dann ja aber dem Ganzen auch diese Seriosität verleiht, dass du eben ein halbes Jahr dich damit beschäftigt hast, die Zertifikate zusammengesammelt hast und erstellt hast und alles. Wie hast du das Gefühl, hast du schon Feedback von Kunden bekommen, dass sie gesagt haben, dass sie das gut finden oder dass ihnen das aufgefallen ist mit den nachhaltigen Angeboten?
Ja, genau, absolut. Also wir haben jetzt tatsächlich auch vermehrt eben Anfragen von Kunden, die sagen, das ist ihnen wichtig, oder wir hatten jetzt sogar eben eine Anfrage aus einer Nachhaltigkeitsdivision, die ihr Strategie-Meeting planen wollten mit uns. Und man merkt, es kommt immer mehr. Also es ist wirklich super spannend und wir sind da auch echt happy. Und die Kunden, wo man jetzt sagt, so die kommen jetzt nicht mit diesem konkreten Interesse auf uns zu, die werden ja aber trotzdem von uns darauf gestoßen, ne? Dass wir einfach sagen, wenn wir ein Angebot schicken, das ist auch eins unserer Ziele. Also wir bieten immer eine nachhaltige Alternative zum quasi Normalprogramm an und sagen dann zum Beispiel, schau mal, das Hotel ist besonders zertifiziert oder ist besonders, hat ein tolles Nachhaltigkeitsengagement da und da. Und schau mal, diese Aktivität könntest du zum Beispiel ändern, oder wie wäre es denn mal mit einem Veggie-Buffet beim Catering und so weiter. Also wir geben auch quasi dann aktiv, also proaktiv einfach Möglichkeiten, zeigen die dem Kunden auf und sagen, da kannst du wirklich quasi für eine positive Veränderung sorgen. Ein Weg, und der andere ist eben, wenn die das sowieso schon in ihrem Unternehmen verankert haben, dann ist ihnen das auch wichtig. Also wir haben auf jeden Fall jetzt schon in der kurzen Zeit bemerkt, dass es ja wahnsinnig gefruchtet hat einfach. Also sehr gut und auch interessant bei Bewerbungen von, also wirklich von jungen Menschen hat man das immer jetzt dabei. Ja? Also dass sie sagen, hey, wir sind auf euch gekommen, weil wir haben gesehen, ihr engagiert euch im Bereich Nachhaltigkeit. Das ist wahnsinnig wichtig für, ne, weil natürlich merken auch wir in der Branche den Fachkräftemangel. Und die junge Generation hat es einfach nochmal einen ganz anderen Stellenwert. Stichwort Fridays for Future und so weiter, ne? Also,
Ja, das
da kommt
kann ich
man
mir
als
richtig vorstellen.
Arbeitgeber halt, ne, in dem Bereich sehr viel weiter voran, denke ich, genau.
Ja, also genau. Also kann ich mir wirklich vorstellen tatsächlich, also dass das so ist und dass das natürlich neben dem Business-Effekt ein Branding-Effekt einfach auch ist und noch ja tatsächlich auch eine Art, ja nicht ganz Alleinstellungsmerkmal, aber auf jeden Fall noch eine Seltenheit und ihr so ein bisschen dann als Vorreiter dann doppelt profitiert. Also hat sich der Aufwand auf jeden Fall gelohnt, der
Ja.
ja groß ist, also tatsächlich.
Ja,
Also
klar.
das kann man sich, glaube ich, Mareike, du hast, also in dem Fall jetzt, oh Gott, zweimal Mareike ist hier. Mensch, quasi an meinen Co-Host Mareike, du hast es ja gerade schon gesagt.
Mareike
Genau,
K. wie in der
Mareike
Schule
K, genau, Mareike
immer.
K, Frau Kita, genau, du hast es ja eben auch schon gesagt. Also das, ich glaube, man hat einfach nicht diese Vorstellung davon, dass man ja ein halbes, dreiviertel Jahr dann im Endeffekt dann durch Audits, Meeting und vor allem auch viel selbst lernen und erarbeiten da so durchhopst, um so eine Zertifizierung zu kriegen. Das
Vor
hatten
allem
wir ja
dann
auch
auch
so ein
gleich
bisschen auch
so
schon.
einzusteigen, das darf man ja auch nicht
Ja.
vergessen, was Mareike auch gesagt hat, dass dann gleich so eine hohe, so ein hochwertiges Zertifikat dann dabei rausgekommen ist, was dann ja eben mit sehr viel Aufwand auch dann verbunden ist. Darf man ja auch nicht
Ja.
vergessen.
Definitiv, genau. Aber wie gesagt, wir hatten es, das wollte ich noch ergänzen, wir hatten es ja schon mal so ein bisschen grob bei dem Thema Knerzie, ja, wie viel Aufwand einfach hinter so einer Label und Vergabe ist. Da waren es, glaube ich,
Total.
das Ökosiegel, beziehungsweise was gar nicht, Bioland war es, ist ja egal, aber auf jeden Fall eins, wie viel Aufwand bei diesen Labels steckt und dass es eben aber auch in so einem Thema steckt, um zu sagen, man ist nachhaltig, das kann ja jeder behaupten. Und nein,
Ja.
man lässt sich da klassifizieren, was wir ja mit KeysChecker ja auch tun, mit der HWR und mit den 17 Zielen, die uns da sozusagen das Futter für geben, unsere Partner zu klassifizieren und uns auch selber zu hinterfragen, dass es immer wichtiger wird, finde ich auf jeden Fall super spannend. Wo siehst du da die Reise hingehen, generell, abgesehen davon, dass es wichtiger wird? Also glaubst du tatsächlich, es wird jetzt so sein, dass jetzt 22, 23, wo uns ja Corona zumindest noch in Teilen begleiten wird, was Planbarkeit angeht, dass die Leute dann auch sagen, okay, wenn ich jetzt schon was buche oder plane, dann gucke ich auch explizit nach Nachhaltigkeit immer mehr. Also
Ja,
abgesehen davon, dass
also
es jetzt schon anfing, der Trend.
genau, denke ich definitiv. Man muss ja auch sagen, in der Zeit, wo jetzt, wir sind ja auch ja heute digital unterwegs, ne? Also ich meine, das ist natürlich auch nochmal eine Sache, wo man sagt, okay, so ein digitales Event bringt natürlich auch, es bringt natürlich auch Nachhaltigkeit mit sich, im Vergleich zu einem Event, was tatsächlich, ne, real stattfindet. Man darf es nicht ganz als irgendwie klimapositiv darstellen, weil natürlich auch heutzutage, wenn man eben gerade, wenn man also wenn man viele Menschen miteinander digital vernetzt, dann sind da auch Rechenzentren involviert und die verbrauchen nun mal auch Unmengen an Strom. Und da sind wir ja leider auch noch nicht so weit, dass wir genau wissen, wo die immer stehen, diese Rechenzentren. Und die müssten bestenfalls natürlich mit Ökostrom betrieben werden. Das sind Geschichten, die sind auch sehr, sehr schwierig nachzuweisen, ne? Wie das so funktioniert. Und das ist leider in der Realität noch nicht so. Deswegen darf man nicht vergessen, ein digitales Event bedeutet nicht immer gleich, dass es super nachhaltig ist, weil es hat natürlich, es verbraucht auch Ressourcen. Genau, aber im Vergleich zu dem, wenn ich jetzt ein paar hundert Leute irgendwo in der Location zusammenbringen würde, natürlich schon, ne? Wenn man die ganze Anreise und alles mitberechnet. Also das mal zum einen Punkt, dass man sagt, okay, während der Pandemie hat man natürlich auch solche Möglichkeiten und das, ne, also funktioniert auch. Und ich denke jetzt zukünftig gesehen auf jeden Fall, wie gesagt, wir haben schon mitbekommen, dass die Nachfrage einfach steigt und die CSR-Berichtspflicht, die wird ja auch nochmal ausgeweitet. Ab 24 müssen ja dann schon Unternehmen ab 250 Mitarbeitende diesen Bericht erstellen und sich auch an diese Vorgaben halten. Das heißt, werden nochmal viel mehr Unternehmen dazu kommen, europaweit, die dann einfach auf diese Sachen schauen müssen und die einfach ihre Leistungsträger danach auswählen müssen und ja, gar keine andere Wahl haben quasi, ne? Also außer sich dem Thema zu stellen und es auch als wichtig zu erachten und einfach das mit ihren in ihr unternehmerisches Handeln einzubeziehen.
Ich finde das super spannend. Ich bin ja eh, weißt ja, hat mir ja schon eingangs gesagt, mit dem Thema sehr verbunden. Deswegen finde ich, das ist eh ein sehr großes Thema. Wir werden da vielleicht dann irgendwann auch nochmal eine Sendung zu machen oder noch eine Folge. Gebt uns da gerne mal Feedback, was euch da vielleicht nochmal fehlt oder wozu ihr gerne nochmal eine Folge haben möchtet. Aber wir haben ja hier auch noch jemanden, der sich noch gar nicht zu Wort gemeldet hat, der aber hier stumm diesen Podcast
verfolgt. Alles genau. Mitschreibt.
Der aber auch noch nicht umsonst in diesem Podcast ist. Denn Marc hat, glaube ich, auch noch ein Partner-Telegramm für diese Folge mitgebracht.
Das heißt, es ist ja Partnergramm heißt es jetzt, ne? Marc, wie heißt das jetzt?
Yes, genau. Wir haben da ganz unauffällig mal den Namen geändert. Ein Partnergramm, einfach ein bisschen kürzer und einfacher. Genau, erstmal auch ein Hallo von mir, von meiner Seite aus. Ich habe ganz fleißig mitgehört, natürlich die ganze Zeit, fand super, super spannend. Danke, Mareike, auf jeden Fall, dass du da warst. Und genau, ich habe heute auch mal wieder drei Partner für euch dabei. Und vielleicht der ein oder andere, der fleißig uns auf Instagram folgt und unsere Posts verfolgt, hat mitbekommen, dass wir diese Woche eine Special-Woche haben. Und zwar stellen wir euch ausschließlich Wiener Partner vor. Und genau, da hätte ich mal drei für euch auch gleich am Start, dass da unsere ganze Grätzl-Gang auch mal ein bisschen neues Futter bekommt und neue Partner bekommt. Genau. Und das eine wäre zum Beispiel das Wiener Unternehmen Jager, die zusammen mit dem And Friends Concept Store arbeiten. Und bei Jager findet ihr feinste Accessoires aus Leder und ob Etuis, Hüllen, Taschen oder Portemonnaies, also da ist wirklich eigentlich für jeden was dabei. Sehr, sehr cool und auch super moderne Designs. Und seit 2018 gibt es eine ganze Kollektion mit pflanzlich gegerbtem Leder aus Italien direkt. Und das wird da auch als Hauptmaterial verwendet. Also wer nicht auf sein Leder verzichten möchte, was sein Geldbeutel zum Beispiel betrifft, der kann da auf jeden Fall mit besserem Gewissen beziehungsweise mit gutem Gewissen auch zuschlagen. Genau, der zweite Partner ist DRZ. DRZ ist eine Abkürzung, die für Demontage- und Recyclingzentrum steht. Ist auch in Wien angesessen und ein sozialökonomischer Betrieb von der VHS Wien. Ja, und was cool bei denen ist, die arbeiten im Auftrag der AMS, das ist der Arbeitsmarktservice, und schaffen somit knapp 100 Arbeitsplätze und nehmen quasi den ganzen, hart gesagt, Elektroschrott aus Wien und bauen daraus ziemlich coole neue Sachen. Also da könnt ihr auf jeden Fall auch coole Einrichtungssachen für euch finden. Und der dritte Partner, den ich für euch heute habe, ist Trash Design, passend zu DRZ tatsächlich, die gehören nämlich im Endeffekt eigentlich zusammen. Und das ist der Shop für DRZ, die auch in Wien ansässig sind. Und genau hier findet ihr eben Möbel, Schmuck, Accessoires und auch vieles mehr. Viel eben auch gemacht von den 100 Arbeitsplätzen, die von AMS kommen. Und man unterstützt somit auch einfach ein bisschen, wie es Mareike ja auch schon gesagt hatte, den sozialen Aspekt in der Nachhaltigkeit und hilft da auch ein bisschen einfach mehr und hat auf jeden Fall sehr, sehr coole Unikate für sein eigenes Wohnzimmer oder auch als Accessoires. Genau.
Ja. Cool. Na, oder natürlich fürs nächste Event in Wien, ne? Also dann wird dann im Endeffekt bei der Tour durch die Wiener Bezirke kommt die Ausrüstung von unseren Partnern und für das nachhaltige Buffet am Ende dann entsprechend auch der Tisch. Das ist doch super. Dann haben wir alles abgedeckt, was wir brauchen.
Man lernt hier ja auch immer nicht aus. Liebe Grüße auch nach Wien. Da, du hast es ja eben schon angekündigt, in Wien hatten wir jetzt die Grätzlgang auch fleißig gewachsen. Deswegen war schön, dass du da jetzt die auch nochmal bedient hast. Schaut da, also wenn wir jetzt hier nochmal ein paar österreichische Hörer haben, schaut da gerne vorbei. Wien wächst fleißig bei uns, gerade auch in der App unter Grätzlgang, weil wir natürlich da unseren Slang nicht aufdrücken wollten mit Kiez, weil ihr habt da natürlich keine Kieze. Ihr seid da bei uns die Grätzlgang. Deswegen, ja, genau. Danke, Marc, dafür.
Marc, großartig. Wir hören uns später. Vielen, vielen Dank, dass du mal wieder hier reingezoomt bist in unser Meeting.
Immer wieder gerne. Ja, ich glaube, das war auch noch eine Sache, die hat man noch nicht reingewählt, einfach in den Call. Das ist, glaube ich, auch noch neu.
Das haben wir noch nicht. Einfach reingewählt mit Wählscheibe, das hatten wir noch nicht. Das wäre großartig. Das machen wir dann beim nächsten Mal. Nächstes Mal wirst du. Passend zum alten Logo. Das stimmt. Nächste Woche wirst du nicht dabei sein bei der nächsten Folge. Da bist du quasi fleißig in anderer Mission unterwegs. Das wollen wir hier noch nicht verraten. Mareike, da müssen wir es sozusagen mit unserem nächsten Gast zu zweit aufnehmen.
Oder unser
Marc,
Gast,
weißt du, ne? Oder genau. Genau, Mareike, wo geht's denn da hin?
So viel sei verraten. Ja, wir hatten ja schon im letzten Podcast, habt ihr uns ja ein bisschen begleitet durch Schöneberg und da hatten wir auch einen Abstecher zu Winterfeld-Schokoladen gemacht. Und da hat es uns so gut gefallen und so gut geschmeckt, dass wir gleich nochmal da sind. Und da sprechen wir mit der lieben Natascha über Schokolade, ihre zwei Stores und Nachhaltigkeit rund um die Bohne. Da freue ich mich persönlich sehr drauf, muss ich sagen.
Fantastisch. Ja, freue ich mich auch. Vielleicht gibt es ja auch ein bisschen Schokolade zum Trinken und zum Naschen und für euch da draußen vielleicht auch den einen oder anderen coolen Rabatt. Das könnte ich mir durchaus vorstellen, dass da Marc für uns was Großartiges raushandelt. Aber noch haben wir hier einen aktuellen Gast, Mareike. Ich finde es großartig, dass du da warst. Ein super spannendes Thema. Und ich glaube tatsächlich, dass es nicht das letzte Mal gewesen sein wird, dass wir dich hier hören. Ich glaube vor allem, wenn jetzt wirklich die ersten Events wieder laufen und hoffentlich im Frühling oder im Sommer, dass du dann einfach vielleicht nochmal berichten kannst, was davon schon umgesetzt wurde. Das fände ich zumindest ganz cool.
Genau. Das mache ich sehr, sehr gern. Also vielen Dank nochmal, hat Spaß gemacht mit euch. Und ja, bis hoffentlich bald.
Ciao.